IGEFA im Gespräch. Der Podcast der Austrian Consumer Healthcare Association.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von IGEFA im Gespräch, dem Podcast der Austrian Consumer Healthcare Association. Mein Name ist Christina Nageler, ich bin Geschäftsführerin der IGEFA. In unserer aktuellen Staffel sprechen wir mit Journalistinnen und Journalisten darüber, wie Gesundheitsthemen heute erzählt werden und was es braucht, damit sie Menschen im Alltag wirklich erreichen. Heute widmen wir uns einem Zugang, der in der Gesundheitskommunikation oft unterschätzt wird, für unsere Themen aber enorm wichtig ist. Gesundheit als Lifestyle- und Alltagsthema. Denn ein großer Teil von Self-Care und Consumer Healthcare findet nicht in großen politischen Debatten oder im wissenschaftlichen Spezialdiskurs statt, sondern im täglichen Leben. Bei Routinen, Gewohnheiten, Trends, kleinen Beschwerden, Prävention und der Frage, wie Menschen Gesundheit überhaupt in ihren Alltag integrieren. Wie erzählt man diese Themen so, dass sie attraktiv, lebensnah und motivierend wirken, ohne oberflächlich zu werden? Darüber möchte ich heute mit einer Journalistin sprechen, die sich genau mit solchen Themen beschäftigt. Ich freue mich sehr, Andrea Schröder vom Weekend-Magazin bei uns im Podcast-Studio begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Frau Schröder. Schön, dass Sie heute bei uns sind.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Bevor wir ins Gespräch einsteigen, möchte ich Sie natürlich kurz unserem Podcast-Publikum vorstellen. Andrea Schröder ist Chefredakteurin beim Weekend-Magazin und bewegt sich in ihrer journalistischen Arbeit besonders stark an der Schnittstelle zwischen Lifestyle, Trends und alltagsnahen Gesundheitsthemen. Ihre Beiträge zeigen, wie stark Gesundheit heute auch über Gewohnheiten, persönliche Entscheidungen und neue gesellschaftliche Strömungen vermittelt wird. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und darf gleich mit der ersten Frage starten. Frau Schröder, Gesundheit wird ja oft entweder sehr medizinisch oder sehr problemorientiert erzählt. Sie arbeiten ja stärker im Lifestyle, Trend und in Alltagsthemen. Warum ist gerade dieser Zugang so wichtig, wenn man Menschen in ihrem echten Leben erreichen will? Was glauben Sie?
Ich glaube, Frau Nageler, Sie haben das quasi so schon beantwortet in der Frage, wir wollen Menschen im Leben erreichen und wie tut man das, indem Sie zum Beispiel ein Magazin wie unser Weekend-Magazin im Postkasten vorfinden und sich dort mit Fragen konfrontiert sehen, die Sie schon hatten, die relevant sind, die Teil des eigenen Lebensgefühls sind. Denn das ist doch heute viel stärker, denke ich, als früher, diese Frage des Wohlbefindens. Man könnte es vielleicht sogar ein bisschen auch kritisch hinterfragen. Es dreht sich sehr viel um das eigene Wohlbefinden. Es hat aber natürlich, was den Gesundheitsaspekt betrifft, große Vorteile, denn die Menschen möchten heute schon, bevor sie krank werden, bevor sie altern, möchten sie gern informiert sein, wie tue ich, was kann ich tatsächlich für meine Gesundheit, für meine Longevity, also Langlebigkeit tun. Und deswegen glaube ich, ist auch der rein medizinische Zugang nicht das, was wir verfolgen. Denn das bedeutet ja oft, dass ich mich mit den wirklichen Hard Facts einer Behandlung, einer womöglich sogar Operation, dann auseinandersetze, wenn es ansteht. Während diese ganze Lifestyle, Gesundheit, Wohlbefinden, dieser Dreiklang, der ist im täglichen machbar sozusagen. Wir können etwas dafür tun, dass es uns gut geht, im Rahmen natürlich des Möglichen. Und deswegen ist ein Lifestyle-Medium hier, denke ich, genau das Richtige, um dort Menschen zu informieren. Was mir sehr wichtig ist, Lifestyle heißt nicht, dass wir nicht einen Qualitätsjournalismus betreiben. Also das ist manchmal ein bisschen ein Vorurteil, gegen das ich mich sehr gerne auch zur Wehr setze. Hier arbeiten ausschließlich gut ausgebildete Journalisten. Auch für uns gilt, check, recheck, double check. Und Lifestyle heißt nicht mindere Qualität, sondern vielleicht sogar ein extra Twist, dass wir mit diesem, was wir erfahren, recherchiert haben, was wir eingeholt haben von verschiedenen Expertenstudienlagen, dass wir das so runterbrechen, dass man das sozusagen gar nicht so merkt. Also, dass es sich trotzdem eben leicht konsumieren lässt.
Genau, ich glaube, Sie haben es schon sehr gut zusammengefasst, weil man glaubt immer, es geht entweder nur um Wellness oder es ist alles so ein privates Thema. Ich finde, es geht eben um Eigenverantwortung, Prävention und eben den Umgang mit leichten Alltagsbeschwerden. Und ich möchte nochmal auf das zurückkommen, was Sie jetzt gesagt haben. Wie erleben Sie denn Ihre journalistische Arbeit an dieser Schnittstelle zwischen Lifestyle und, nennen wir es, echter Gesundheitsrelevanz? Wie funktioniert das bei Ihnen?
Das ist auch wirklich, glaube ich, eine sehr entscheidende Frage. Denn es geht zum einen darum, dass wir in unserem Leben schon so viel möglich geworden ist, für die eigene Gesundheit etwas zu tun, ohne jetzt zum Beispiel den Arzt zu konsultieren. Diese Schnittstelle zwischen trotzdem sinnvoll und wirkungsvoll etwas für mich zu tun und mich einem kompletten medizinischen Prozedere auszusetzen. Ich glaube, das ist genau das, wo viele Menschen Informationsbedarf haben. Ich kann ein Beispiel nennen, DNA-Tests für zu Hause. Spülte plötzlich die ganze Zeit in meinem Posteingang von verschiedenen Anbietern und habe mich natürlich sofort gefragt, wow, was ist das eigentlich? Und unser Zugang ist dann, sich so in den Leser rein zu versetzen, dass man quasi dieser Leser ist, diese Leserin ist und von null anfängt, was ist das eigentlich? Ich sage immer gerne, es klingt vielleicht erstmal ein bisschen kindisch, aber die Sendung mit der Maus erklärt auch sehr, sehr gut, ich liebe das, komplexe Zusammenhänge. Und der Ansatz, Dinge so zu erklären, dass es auch wirklich ankommt, dass man, wenn man den Artikel gelesen hat, ach, das kann ein DNA-Test, das kann er nicht. Menschen, die diese und jene Befürchtungen haben, sollten ihn nicht machen und so weiter und so fort. Das ist uns ganz wichtig. Also diese Schnittstelle ist eigentlich genau da, wo wir drauf sitzen. Wir sehen beide Seiten sozusagen. Ich habe also sehr ausführliche Experteninterviews gemacht, auch mit Genforscher, mit den Leuten, die das auch an den Mann, an die Frau bringen wollen. Und der Leser, die Leserin soll aber im Idealfall jetzt nicht mit meiner ganzen Recherche konfrontiert werden, sondern ich werde dann daraus das Wichtige, es ist immer auch eine subjektive Einschätzung des Journalisten. Ich finde, wir sollten uns nicht so darstellen, als wären wir komplett quasi objektiv. Das kann keiner. Aber ich werde das Wichtige rausfiltern. Was habe ich da erfahren? Interessiert das die Leserin oder geht das zu weit? Und dann entsteht an dieser Schnittstelle, denke ich, die Relevanz.
Bei Gesundheitsthemen gibt es ja viele Trends, viele Hypes. Wie unterscheiden Sie, ob ein Thema nur gerade eben vielleicht im Internet, auf Instagram ein Hype ist? Wie entscheiden Sie dann, diesen Hype, diesen Trend greife ich auf, da lohnt es sich tiefer reinzuschauen oder das lasse ich vorüberziehen? Ja.
Also zunächst möchte ich sagen, unsere Zielgruppe ist, glaube ich, ziemlich identisch mit der Zielgruppe ihrer Mitglieder, nämlich alle. So, also sehr, sehr, sehr breit. Und ich glaube, wir beschäftigen uns damit und dadurch bekommen wir so viele Trends und Hypes mit. Ich würde sagen, dass in der Bevölkerung ein Bruchteil davon ankommt, dass das natürlich, Social Media ist weit verbreitet, natürlich, aber diese extreme Beschäftigung mit manchen Themen, sind schon sehr spezielle Zielgruppen. Also ich finde, wir gehen jetzt nicht davon aus beim Weekend, dass jeder den letzten Hype auch schon tatsächlich gehört hat, damit was anfangen kann, sich dafür interessiert. Wir sind also eigentlich auch ein bisschen so, dass der Hüter vor zu viel Trends, vor zu viel Hypes, vor Sachen, die plötzlich aufpoppen und womöglich übermorgen schon wieder verschwunden sind. Wie merken wir, wenn etwas relevant ist? Es bleibt über längere Zeit relevant und es bildet sich auch ab, zum Beispiel im Angebot von in Apotheken, in Supermärkten. Plötzlich gibt's überall Protein. Plötzlich ist das ein Riesenthema. Plötzlich stolpert man überall über Unterversorgung mit Vitamin D. Dann kristallisiert sich raus, ach so, okay, das sind jetzt also wirklich, ob ich jetzt Matcha-Tee trinke oder einen Kaffee mit Hafermilch oder so, das ist vielleicht wirklich für den einzelnen Leser von uns nicht so relevant, wie jetzt für eine Bubble auf TikTok. Aber wie sorge ich mit Nahrungsergänzung zum Beispiel für ausreichende Vitamin-, Nährstoffversorgung und so weiter? Das sind die Themen, die bleiben. Und ganz ehrlich, die kann man auch immer wieder aufgreifen. Also ich bin ein großer Fan davon, nicht jedes Mal wieder neu, wenn man dann sagt, ja, aber das hatten wir schon. Ja, aber die Studienlagen haben sich verändert. Kurzes Beispiel, Nährstoffkonzentrationen, Vitaminkonzentrationen und so weiter. Was hat sich denn da bitte verändert? Was wissen wir heute über Dosierungen? Das verändert sich ja wirklich immer wieder. Und ich bin dann eher dafür, dass diese Basics, die man sich immer wieder anschaut, ich würde es als Basics bezeichnen, Schlaf, gesunder Schlaf. Ja, weil Sie es auch erwähnt haben. Ja. Das ist das, was die Leute sehr, sehr beschäftigt. Und wissen Sie, was ständig eigentlich, vielleicht geht es Ihnen auch so, in meiner Umgebung thematisiert wird, ist diese Erschöpfung. Diese Erschöpfung, dieses Müdesein. Und das ist etwas, was wir uns auch, denke ich, einfach regelmäßig anschauen müssen, auf verschiedene Aspekte runterbrechen. Es kann sein, dass du total überfordert und gestresst bist, dass dein Alltag dich fertig macht. Es kann sein, dass dir was fehlt an Mikronährstoffen oder so. Es kann sein, dass du vielleicht im Wechsel bist. Das ist auch ein Thema, was jetzt immer mehr zum Glück auch thematisiert wird. Und ich denke, das sind jetzt zum Beispiel fürs Weekend 3 Geschichten. Ja. Denn wir können zum Beispiel eben das Thema Schlaf so oder so thematisieren. Es muss nicht die neueste Trainingsmethode aus San Francisco sein und welchen Power Shake man da dann dazu trinkt, sondern ja, was ist wirklich relevant?
Wo sehen Sie aber die Balance zwischen einem positiv motivierenden Zugang und der Verantwortung, Gesundheitsthemen vielleicht nicht zu sehr zu trivialisieren?
Das ist wichtig, denn ich glaube, das Wichtige ist, je stärker man etwas runterbricht, desto stärker muss die Basis sozusagen, das Fundament des Wissens sein. Also wir sagen immer, beim Kürzen, also Kürzen ist eine Kunst, und beim Kürzen werden sehr viele Artikel besser. Das stimmt aber nur, wenn die Fakten, wenn die Recherche dahinter, wenn die wirklich rock solid ist, dann lässt sich ein Artikel so schreiben und so aufmachen, dass er vielleicht auf den ersten Blick, Sie sagen gerade trivial oder auch lifestyleig, leicht zu konsumieren wirkt. Und ja, das wollen wir. Das ist also nichts, was wir sozusagen ablehnen. Was wir aber total ablehnen, ist natürlich aus dem Blauen heraus da was hinschreiben, ohne zu wissen, was ist da überhaupt die Grundlage, was ist der Wissensstand. Genau. Aber daraus, aus diesem Wissensstand, dann etwas zu machen, was sich leicht konsumieren lässt, das ist wichtig, eine Kunst, und würden wir sagen, machen wir ganz gut.
Absolut, absolut. Die zweite Kunst vielleicht, es scheitert ja oft nicht an der Inspiration, die vielleicht durch das Weekend-Magazin kommt, und auch nicht am guten Willen, sondern daran, dass vielleicht Gesundheitsroutinen, die Sie vielleicht auch beschreiben in Ihren Artikeln, im Alltag oft nicht durchgehalten werden. Was macht aus Ihrer Sicht Gesundheitsthemen so erzählbar, dass Menschen nicht nur kurz ihren Artikel lesen, sondern tatsächlich etwas davon mitnehmen und dranbleiben?
Ja, da denke ich auch wieder an mich selbst jetzt mal und vielleicht auch an die Frage dann an Sie, ob Sie das schon mal hatten, dass Sie was gelesen haben und gedacht haben, das ist so sinnvoll, das leuchtet mir so ein und lässt sich so relativ leicht umsetzen. Also dieses berühmte Kissen, keep it simple and stupid. Ich glaube, ein gutes Beispiel, wie sich was sehr Sinnvolles durchgesetzt hat, und ich glaube schon, dass Medien da eine Rolle mitgespielt haben, waren diese Schritte, die Schritte-Geschichte. Das ist so wichtig und na, sehen Sie. Vielleicht, ich weiß nicht, erinnern Sie sich, wie Sie das erste Mal davon gehört haben? Wahrscheinlich nimmer, ne? Aber irgendjemand hat Sie überzeugt, dass es eine relativ einfache und wahnsinnig wirkungsvolle Maßnahme ist, täglich, darüber streiten jetzt natürlich wieder die Experten, wie viele Schritte notwendig sind und so, aber täglich eine bestimmte Anzahl von Schritten zu gehen. Ich würde sagen, das hat sich einfach so etabliert. Die Medien haben sicher beigetragen. Es gab eben dann wieder, was ich vorhin meinte, es gibt jetzt Angebote, wie ihr Ring und so. Und daran erkennt man dann auch, dass das kein kurzfristiger Hype ist, sondern etwas Sinnvolles, was richtig so richtig trickle down in die Gesellschaft sich eigentlich durchsetzt. Im Moment würde ich sagen, etwas, worüber wir gern immer wieder sprechen, ist dieses toxische Sitzen. Das ist jetzt ein bisschen eine Relation da dazu, ne? Dass ja. Man mittlerweile sagt, dieses ewige Sitzen ist so schädlich wie Nikotin oder Alkohol oder so. Okay. Ja. Also das wäre zum Beispiel auch etwas, wo ich hoffen würde, dass wenn Sie das jetzt von mir hören oder im Weekend lesen, ja. Dass Sie sagen, wow, das leuchtet mir ein, denn da ist beschrieben, was das für den ganzen Kreislauf, für die Durchblutung der Organe und so macht. Na, vielleicht schaffe ich mir doch so ein Stehpult an, dass ich in der Arbeit mal dazwischen auch eine Stunde meinen Laptop im Stehen bediene oder, ja. Also diese, dass es muss einleuchten, erstens. Es muss leicht durchführbar sein, zweitens. Und drittens, ich muss spüren, dass es einen positiven Effekt hat. Ich glaube, dann lassen sich übrigens auch, was eben Nahrungsergänzungsmittel oder so betrifft. Das ist auch, denke ich, etwas, was man immer wieder mal hören muss, wo man vielleicht immer wieder drüber lesen muss. Und irgendwann sagt man dann, okay, verstehe, ich glaube, die Studienlage ist so und so. Ich glaube, ich sollte das doch jetzt auch beginnen.
Glauben Sie, dass da die Sprache eine große Rolle spielt und da ihr sich eine andere Sprache wählt als andere Medien, dass sich da die Menschen eingeladen fühlen und nicht belehrt oder unter Druck gesetzt? Glauben Sie, macht das einen Unterschied?
Ja, das hoffe ich. Das hoffe ich natürlich, ja. Weil das ist unser Ziel. Ne? Ja. Da ist immer ein bisschen so die Herausforderung, dieses Nona-Nate. Ne? Ja. Also, jetzt zum fünften Mal, was ich ja vorhin propagiert habe, über Schlaf schreibe, ist es sprachlich dann durchaus auch eine Herausforderung, dass ich das aber so mache, dass es, wie man so schön sagt, die Leute reinzieht trotzdem in den Text. Ne? Aber ich würde sagen, dieses Nicht-Belehrende, dieses Nahbare, das ist sicher ein Kennzeichen, ein Markenzeichen von uns und das möchten wir eigentlich auch so weiter durchziehen.
Glauben Sie, dass es vielleicht auch Menschen erreichen kann, die sich von diesen rein medizinischen oder sehr problemfokussierten Kommunikation gar nicht angesprochen, gar nicht abgeholt fühlen?
Ja, das glaube ich. Ich habe einmal mit der Geschäftsführerin der Wiener Apothekerkammer gesprochen und die hat zu mir gesagt, es ist halt so eine riesige Schere, ne? Also dass es Menschen gibt, die ganz viel für ihre Gesundheit machen, die wahnsinnig gut auf ihre Ernährung achten, die Nahrungsergänzungsmittel nehmen, die genau Bescheid wissen über ihren Blutdruck und so. Und dann gibt es eben doch erstaunlich viele, die gar nichts dergleichen tun. Also ich glaube, in unseren Bubbles sehen wir die vielleicht nicht so, aber wenn man mal mit offenen Augen durch Wien geht, glaube ich, weiß man dann schon, was sie meinte, dass das gar nicht alle so erreicht, wie wir uns das vorstellen. Und deswegen glaube ich, ist das Vegan Magazin wirklich da ein guter Träger für Themen, die eben dann alle erreichen. Ja, weil ich eben nicht eine Textwüste habe. Es geht schon auch um die Länge der Artikel, das muss man ganz klar sagen. Ja. Sondern, okay, ich sehe hier 2-3 Seiten mit Kästen, mit Fotos, mit Bildunterschriften und es wird trotzdem was transportiert. Ich kann es aber leichter konsumieren, verstehen und eventuell dann vielleicht am Ende des Tages doch etwas davon umsetzen.
Ja, und damit sind wir, glaube ich, auch schon bei der Frage, was Selfcare in Zukunft stärker brauchen wird. Weil wenn Sie an die Zukunft von Selfcare, Consumer Healthcare denken, was müsste aus Ihrer Sicht stärker im Alltag der Menschen ankommen, damit Gesundheit noch selbstständiger Teil des täglichen Lebens wird?
Also ich denke, weil wer uns das wahnsinnig vormacht, dass das im täglichen Leben eine wichtige Rolle spielt, ist die Gen Z, die Generation Z. Die sind ja wahnsinnig gesundheitsbewusst. Das sagen wir dann ja manchmal, was ist denn mit euch los? Geht es hier nicht mal mehr richtig feiern? Und wir wissen genau, wie viel Protein enthält jetzt dieses Mittagessen und so. Und ich glaube aber, dass wir uns davon was abschauen können. Ich weiß, man lacht da oft drüber oder lehnt das so ab, aber ich glaube, es ist oft gut, wenn sich die Generationen so ein bisschen gegenseitig auch inspirieren. Und ich glaube, wenn wir uns davon ein bisschen inspirieren lassen, dass das auch den jungen Leuten macht es Spaß. Also es ist nicht so, dass die sich morgens um 6 aus dem Bett quälen und dann im Fitnessstudio, wie heißt das, Sie wissen, was ich meine, diese High Rocks zu machen, sondern das ist ihr Lifestyle, den lieben sie. Und ich glaube, wir müssen manchmal auch schauen, auch in der Kommunikation, den Leuten zu sagen, Mensch, probiert mal was aus, lasst euch mal auf etwas ein. Ich werde auch öfter mal verlacht. Ich bin nämlich zum Beispiel jemand, der sehr stark an den Fortschritt bei Nahrungsergänzungsmitteln glaubt. Also ich halte das für sinnvoll, was da passiert, dass wir so viel mehr wissen jetzt. Ja? Und wenn ich das weiß, dann kann ich doch nicht sagen, nur, aber ich nehme es nicht. Und ich glaube, dahin wird die Reise gehen, dass das sozusagen von den Jungen noch stärker vielleicht von den anderen wahr und ernst genommen wird und dass es einfach selbstverständlicher wird, wie Sie sagten. Ja? Und ich glaube, dass aber eigentlich der Weg dahin ist, ich habe das Gefühl, wir stehen da alle schon so als Gesellschaft. Mit leichten Ausreißern natürlich ins Extreme und mit Menschen, die wir da nicht mitnehmen werden können. Aber insgesamt, glaube ich, ist dieser Gedanke, etwas für sich selbst, für seinen Körper, für seine Langlebigkeit, für seine Gesundheit zu tun, der ist jetzt da, das geht nun mal weg.
Vielen Dank, Frau Schröder, für dieses inspirierende Gespräch. Ich glaube, gerade ein lebensnaher, motivierender und gut erzählter Zugang kann offenbar viel dazu beitragen, dass Gesundheitsthemen Menschen wirklich erreichen. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns zu Gast waren.
Vielen Dank für die Einladung, Frau Magilla.
Vielen Dank auch an unser Podcast-Publikum fürs Zuhören. Mit dieser Folge endet unsere aktuelle Staffel von IGFA im Gespräch. In den vergangenen Wochen haben wir mit spannenden Gästen aus unterschiedlichen Medienbereichen darüber gesprochen, wie Gesundheitsthemen heute vermittelt werden, was gute Gesundheitskommunikation ausmacht und welche Rolle sie für Selfcare und Consumer Healthcare spielt. Ich hoffe, Sie konnten aus den Gesprächen viele interessante Perspektiven, Anregungen und Impulse mitnehmen. Für den beruflichen Alltag, aber auch für Sie ganz persönlich. Ein herzliches Dankeschön nochmal an alle Gäste, die diese Staffel mit ihren Erfahrungen, Einschätzungen und Blickwinkeln bereichert haben. Und natürlich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihr Interesse und Ihre Begleitung durch diese Staffel. Ich freue mich, wenn Sie auch künftig bei IGFA im Gespräch wieder reinhören. Auf IGFA.at oder überall, wo es gute Podcasts gibt. Auf Wiederhören bzw. auf Wiedersehen und bleiben Sie gesund.